Herzlich willkommen im Haus der Kultur und der Welt zur Konferenz Socializing Evidence. Mehr als ein Jahrzehnt lang verübte der NSU, der Nationalsozialistische Untergrund, eine beispiellose Mordserie in ganz Deutschland. Die Polizei und andere staatliche Institutionen fahndeten nach den Mördern in Migrantenmilieus und weigerten sich lange Zeit anzuerkennen, dass die Täter deutsche Neonazis sein könnten, obwohl sie Kenntnis hatten von den Aktivitäten des NSU. Ein Opfer des NSU war Hadid Yozgat. Er wurde am 6. April 2006 ermordet in einem Internetcafé in Kassel. Zum Zeitpunkt des Mordes befand sich Andreas Temme, ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes, im gleichen Café, im Nebenzimmer. Temme bestritt, Zeuge des Mordes gewesen zu sein. Im Auftrag eines Bündnisses zivilgesellschaftlicher Organisationen untersuchte Forensic Architecture die Aussage von Temme. Forensic Architecture rekonstruierte das Internetcafé und stellte ihm ein physikalisches Modell im Maßstab 1:1 auf, um Temmes Verhalten nachzustellen. Anhand des Modells wurden eine Reihe von Parametern analysiert, darunter die Strömungsdynamik des im Raum verbreiteten Pulverrauches. Die Untersuchung ergab, dass Temmes Aussage mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch war. Dieser Fall, der zum Teil in Zusammenarbeit mit dem AKW untersucht wurde, ist ein perfektes Beispiel dafür, was mit sozialisierenden Beweisen, Socializing Evidence, gemeint ist. Was wir als Realität erleben, basiert normalerweise auf einer symbolischen Konstruktion, die von einer Gemeinschaft geteilt wird. Früher war es die Aufgabe des Staates und idealerweise ist es die Aufgabe des Staates und seiner Institutionen, den institutionalen Rahmen, die Regeln, die Protokolle für die Wahrheits- und Realitätsfindung bereitzustellen in Zeiten von Konflikten. Wenn staatliche Institutionen jedoch in der Krise sind, ihre Legitimation verlieren, selbst zur Täter werden, wenn Fake News und Postwahrheiten sich verbreiten, dann muss diese Rolle von der Zivilgesellschaft übernommen werden. Soziale, politische, juristische Aktivisten werden benötigt, um gemeinschaftsbasierte Praktiken zu entwickeln, die die Mittel für neue, sozial begründete Wirklichkeitskonstruktionen bereitstellen. Da wir nun in einer wissensgesteuerten Realität leben, die in einem solchen Ausmaß von Technologie durchdrungen ist, dass manche diese Realität als Technosphäre bezeichnen, müssen neue Formen der Wissensproduktion entwickelt werden, die technologische Strategien beinhalten. Das Modell des der Strömungsdynamik im Internetcafé ist ein Beispiel dafür. Die Nachstellung des Tatortes zeigt gleichzeitig, dass es sich bei solchen Formen der forensischen Arbeit nicht um eine bloße Situationsanalyse handelt, sondern um eine Rekonstruktion der Realität, indem sie deren verborgene Aspekte aufdeckt. Dazu bedarf es ästhetischer Ansätze, die es erlauben, die vielschichtigen Dimensionen der Wirklichkeit zu erahnen. Und die Einbindung des HKW als Kulturinstitution in die forensische Arbeit von Forensic Architecture im Fall von Kassel weist darauf hin, dass diese neuen Formen aktivistischer Arbeit auch neue Arten von Foren in Kunstmedien und Sozialgerichten erfordern. Und die heutige Konferenz ist so strukturiert, dass diese neuen Foren in den drei Sektionen nacheinander behandelt werden. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass die Zusammenarbeit zwischen Forensic Architecture und dem HKW bereits 2014 begann, als wir mit Anselm Franke als Kurator die erste umfassende Ausstellung der Arbeit von Forensic Architecture präsentierten. Da der konzeptionelle Ansatz von Forensic Architecture in vielerlei Hinsicht mit unserer eigenen Arbeit übereinstimmt, freuen wir uns sehr, die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren fortzusetzen und auch das European Center for Constitutional and Human Rights einzubeziehen in diese Bemühungen, das Europäische Zentrum für Verfassungsrechte und Menschenrechte. Ich bin beiden Institutionen, insbesondere E.A.L. Weizmann und Wolfgang Kalleck, sehr dankbar für die Initiative zur Organisation dieser Konferenz und bin Ihnen dankbar für Ihr kontinuierliches Engagement in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Und ich möchte nun E.A.L. Weizmann das Mikrofon überlassen. Herzlichen Dank. Toll. Ich habe den Eindruck, mit diesem Podium, als würde ich einen alten Freund nochmal wieder treffen. Mein erster Freund hier ist das Objekt, aber es ist wirklich wunderbar, hier wieder zu sein im Haus der Kultur und der Welt, erneut. Und die unterschiedlichen Menschen wiederzusehen, die in diesem jahrzehntelangen Experiment, was Forensic Architecture ja im Prinzip war, beteiligt waren. Und ich möchte in meiner Einführung einiges nochmal wiederholen von dem, was du gesagt hast, Bernd, und im Detail darauf eingehen. Aber ich möchte das untermauert wissen durch ein Bekenntnis großer Dankbarkeit gegenüber dem HKW. Wir haben uns gemeinsam auf diese Erforschungsreise gemacht. Und als wir begannen, Zusammenarbeit, das war 2014 mit der Ausstellung Forensis, erkannte ich noch gar nicht, dass wir hier eine bedeutungsvolle und wichtige Partnerschaft eingegangen sind. Diese Institution war eine gewisse aseptische Echokammer, wo man unsere Arbeit zeigen könnte. Aber das ist letztendlich zu einer gemeinsamen Reise geworden. Und die Amtszeit nähert sich dem Ende, Bernd, und ich möchte mich persönlich dafür bedanken, für diese gemeinsame Reise. 2014 hatten wir die Ausstellung Forensis, das ist der Katalog, den man hier sieht, und der Titel ergab sich, als wir uns in Südafrika trafen. Chimbabemba hatte Konferenzen organisiert und wir diskutiert, den Titel der Ausstellung zu ändern und Forensis zu wählen. Und selten kann man das so sagen, wie ich es jetzt mit großer Klarheit sagen möchte. Eine Organisation kann sich tatsächlich aus dem Titel einer Ausstellung ergeben, einer experimentellen Ausstellung. Eine Ausstellung kann produktiv sein. Und das, so glaube ich, ist Teil dessen, was uns dazu angeleitet hat, unsere Institutionen noch einmal zu durchdenken, in denen wir zusammenarbeiten, in denen wir selber arbeiten. Die Idee, die Architektur der öffentlichen Wahrheit, war eine These. Wir wussten nicht genau, was das bedeutet. Aber heute verstehen wir, dass diese Architektur eine Baustelle darstellt. Die Idee, eine Ermittlung durchzuführen, mithilfe von unterschiedlichen Wahrheitspraktiken der offenen Verifizierung als Methode. Da geht es darum, soziale Konstrukte zu entwerfen als Praxis. Forensis, und ich wiederhole nochmal die grundlegende These der ersten Ausstellung, Forensis hier. Forensis hatte das Ziel, die Praxis, die Polizeipraxis der Ermittlungsarbeit, der forensischen Arbeit, aus den Händen des Staates zu nehmen und gegen den Staat selber zu nutzen. Es sind sozusagen counterforensische Praktiken. Wenn wir das so tun, dann müssen wir auch nachdenken über Forensis als ein Forum, wo unterschiedliche Foren angesprochen werden können. Und in dem Augenblick, wo unterschiedliche Praktiken zusammenkommen und in Foren besprochen werden, werden diese Foren ebenfalls eine Herausforderung der Veränderung. Es ist also nicht so, als ob wir die gleiche Arbeit machen würden in dem Bereich der Medien, im Bereich der Kunst und im Bereich der Gerichte. Diese Praktiken sind gleichzeitig ein Aufruf zur Transformation in diesen Praktiken. Und ich freue mich, dass ich hier die Menschen sehe. Jeden, den wir eingeladen haben, hat unsere Einladung angenommen, um zu ihnen zu reden. Das sind Menschen, von denen wir Unterschiedliches gelernt haben in Bezug auf das Potenzial, das transformative Potenzial von neuen Praktiken, mit deren Hilfe wir diese Foren herausfordern können, die unsere gesellschaftliche Grundlage bilden. Und ich habe mich umgeschaut. Ich habe mir die neue Ausstellung kurz angeschaut, Illiberal Arts. Ich bin der Meinung, dass zu einer Zeit von faschistischer Epistemologie, in einer Zeit einer Leugnung, in einer Zeit, wo der Welt sich so unter Druck geraten ist, in einer solchen Zeit müssen wir darüber nachdenken, was mit der liberalen epistemischen Ordnung, die von diesen Institutionen verkörpert wird, passiert. Die faschistischen Epistemologien fordern diese Institutionen heraus, kritisieren sie, und wir arbeiten in diesen Institutionen. Die Antwort kann zweierlei ausfallen. Es gibt zwei Antwortoptionen als Antwort auf diese faschistischen Epistemologien. Auf der einen Seite versuchen Menschen, die liberale Ordnung zu stützen. Sie versuchen, diese Grundlagen beizubehalten, der epistemischen Macht beizubehalten. Das heißt also, das Gerichtssystem, die Polizei, auch das FBI ist dazu aufgerufen, bisweilen uns vor diesen Herausforderungen zu schützen, vor denen wir stehen. Aber eine Alternative dazu wäre, die Dinge einfach laufen zu lassen, eine Ordnung zu verlassen, die eine Rolle gespielt hat, und versuchen, auf dieser Ruine der epistemologischen Ordnung nach Alternativen zu schauen. Zu schauen, ob wir Dinge nicht anders, ganz anders organisieren können. In einer, oder beim Nachdenken über das, was Sie gesagt haben, können Sie auch nachdenken über die Herausforderungen, die man manchmal die Herausforderungen der Postwahrheit nennt. Jeder aber, der eine koloniale Situation erlebt hat oder teilgenommen hat an einem antikolonialen Kampf, wird verstehen, dass diese Realität offensichtlich wird für viele Leute, durchaus. Und diese Struktur ist synonym mit Kolonialismus. Und dieses System ist in sich selber eine Ausübung von Gewalt gegen Menschen und gegen die Welt, in der dieser Kolonialismus stattfindet. In einem antikolonialen Kampf in Palästina und an anderen Orten versteht man beim Beobachten dieser Kämpfe, dass wir es zu tun haben, durchaus mit einer Beschreibung der Kämpfe, durch die wir gegangen sind. Und man versteht beim Studium dieser Beschreibung, dass diese Prinzipien sich dort genau in Klarheit zeigen. Und nun mag man sich fragen, was bedeutet das, eine Alternative zu finden für die Institutionen, die die epistemologische Ordnung verkörpern. Wie können wir alternativ rangehen? Der Titel der Organisation, oh, das ist ganz interessant für uns, dass es genau hier war, im Jahre 2014, als die erste Einführung zum ECCHR und Wolfgang Kallicke stattfand. Das ist der Europäische Zentrum für Verfassungsrechte und Menschenrechte. Dort begannen die Gespräche, die jetzt sich über 7 Jahre erstrecken, wo man nachdenkt über alternative Wege zur Beweismittelerhebung und Präsentation. Und wir verstehen mittlerweile, dass die Gerichte zusammen mit anderen Einrichtungen unserer Kultur kritisiert werden müssen. Als unwillkürlich, als willkürliche Verwalter der Wahrheit nur. Und dass sie keinesfalls Garantien von progressiver Veränderung sind. Ich glaube also, dass das, was wir versuchen heute zu diskutieren, darin besteht, dass wir eine, ich habe gesprochen über Wahrheitspraktiken und jeder möchte da schnell reagieren. Das Wort Wahrheit kommt zwar aus transzendenten Werten oder ist zumindest mit ihnen verbunden. Dennoch glaube ich, dass wir im Wurzel des Wortes Veritas eine Alternative bereits finden. Anstatt dass wir uns konzentrieren auf die transzendente Begrifflichkeit von Wahrheit, die direkt mit Wahrheit verbunden wird, sprechen wir über einen Prozess, den wir als offene Verifizierung bezeichnen. Hier wurde die Wahrheit in ein Verb verwendet, bezieht sich auf eine Kollaboration zwischen heterogenen Gruppen und heterogenen Menschen. Es ist also kein Fachwissen, keine Form von Fachwissen, sondern hier geht es um das Produzieren von sozialen Beziehungen, die in der Lage sind, die Standards, die wir vertreten, zu verteidigen. Verifizierung ist imminent, kann kontinuierlich eine multiperspektivische Realität integrieren und sich an diese anpassen. Das hier ist eine der Arbeiten, die wir gemeinsam mit dem ECCHR, dem Europäischen Zentrum für Verfassungsrechte und Menschenrechte, durchgeführt haben, auf der Grundlage des Konzeptes, das Sie beschrieben haben. Das zeigt, einen Drohnenangriff in Pakistan und ist relevant für unsere Konferenz. Deutsche Technologie und deutsche staatlichen Institutionen waren an diesem Drohnenangriff beteiligt. Ein Drohnenangriff, den wir rekonstruieren konnten, veröffentlichen konnten, mit Hilfe von Techniken der Gedächtniswiederherstellung, architektonisches Modellieren mit einer deutschen Frau, die diesen Prozess als Opfer erlitten hatte, war unsere Methode. Und sie, wie viele andere Opfer, hatte Schwierigkeiten, sich an den Kern der Geschehnisse zu erinnern, sich an das zu erinnern, was ihr zugestoßen war. Und wir haben ganz, ganz langsam ein architektonisches Konstrukt entwickelt, sodass sie anhand dieses Konstruktes ihre Erinnerungen zusammenstellen konnte. Ich möchte Ihnen ein weiteres Video zeigen aus Palästina, aus genau diesem antikolonialen Kampf, auf den ich mich zuvor bereits bezogen habe. Das ist ein anderthalbminütiges Video und ich werde darüber sprechen, auch dann über das, was es bedeutet und inwiefern es einige der Prinzipien, die wir hier besprechen, verkörpert. Haben wir den Sound bitte?
Sound? No sound. Okay.
Wir haben keinen Ton.
No, here it's not muted, here it's fine. Okay. What you would have heard here.
Sie hätten Folgendes gehört. Ist egal, wir brauchen den Ton jetzt nicht. Ich erkläre, was wir sehen. Sie hätten hier die israelische Polizei gehört bei einem Angriff auf ein palästinensisches Dorf im Süden der Wüste. Sie würden im Hintergrund hören, dass es sozusagen einen langgezogenen Beep gibt. Also, das durchzieht die gesamte Sequenz. Jemand ist umgekommen, ein Lehrer, palästinensischer Lehrer, ist getötet worden. Die Leiche befindet sich in einem Wagen und man hört durchgehend die Hupe und man kommt immer näher an diesen Ton heran. In diesem Video kann man nicht so gut die Bilder erkennen, denn es ist tiefdunkel in der Nacht, wenig Licht, aber Wir hören den Ton der Zeugin, während sie sich nähert, dieser Tatort. Und man hört also den Ton der Zeugin hinter der Kamera. Sie ist verprügelt worden, sie ist verflucht worden, sie ist, man verfolgt sie. Und die Polizei hat diesen Tatort abgesperrt. Und das zeigt und beschreibt die drei grundsätzlichen Probleme, vor denen wir stehen in der Gegenforensik. Denn die Operation funktioniert wie folgt. Erstens haben wir den Tatort. Das ist also zum Beispiel der Ort, wo jemand umgebracht worden ist. Das ist im Grunde genommen eine abgesperrte Zone. Also die Polizei tut das zum Beispiel, der Staat versucht, diesen Tatort abzusperren und zu kontrollieren, was dort an diesem Ort geschieht. Dann zweitens funktioniert die staatliche Forensik so, dass man eine kontrollierte Zone, vom Staat kontrollierte Zone einrichtet. Und dann gibt es natürlich die andere kontrollierte Zone und das ist das Labor, wo Experimente und Untersuchungen hinter verschlossenen Türen stattfinden. Und dann der dritte Teil des Ganzen ist das Gericht, wo also nur bestimmte Dinge ans Tageslicht kommen. Das Prinzip der Investigative Commons besteht darin, nachzudenken, wie man denn tatsächlich diese drei Tatorte, diese drei Orte durchbrechen kann, wie man eindringen kann, wie man die Absperrung durchbrechen kann, wie man über Signale oder andere Zeichen vorgehen kann, wie man in das Labor hineinschauen kann. Eine Praxis zum Beispiel, die darauf basiert, die Überlebenden zu befragen oder die Aktivisten, die Rechtsanwälte oder auch zum Beispiel die kulturellen Institutionen, die zusammenarbeiten in einem solchen Belang. Und dann drittens natürlich auch die Ablehnung dessen, was vor Gericht passiert, also die zum Beispiel in palästinensischen Fällen auch eine Repression darstellen kann. Das sind also die Dinge in der öffentlichen Domain. Und ein Ort der Gewalt sein können. Also die israelische Polizei würde dann sicherlich sagen, hier wird subversiv vorgegangen, es ist hier ein Mord passiert und deswegen muss so und so vorgegangen sein. Aber wir hinterfragen diese gesamten Fakten. Es gibt verschiedene Foren und natürlich ist es sehr schwierig. Es gibt Probleme bei dieser Art der Gegenforensik. Also wenn wir hier zum Beispiel am HKW oder an anderen Orten der kulturellen Identitäten etwas dazu sagen, dann heißt es sehr oft, ja, aber das ist kein Kunstwerk. Da wird man herausgefordert, da es wird geäußert, nicht immer sehr nett. Und andere sagen, ja, also das ist doch kein kultureller Raum, in dem man hier eindringen könnte, sollte als Forensiker oder Gegenforensiker. So wie das Bernd auch gesagt hat. Wenn man hier von einer Kollaboration spricht zwischen den Filmemachern, den Familienangehörigen, den Initiativen, die dazu geführt haben, dass der NSU-Komplex aufgearbeitet wurde, wenn das also hier in einem solchen Raum gezeigt wird und in einen politischen Raum gelangt, also zum Beispiel in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, dann heißt es, ja, Moment, genau umgekehrt, das ist ein Kunstwerk, aber das ist kein Beweis, das ist nichts dergleichen. Das heißt, man sitzt hier zwischen den Stühlen. Und wenn wir nachfragen, wer kann eigentlich daran teilnehmen, wer ist Beteiligter an der Wahrheitsfindung, der Beweisfindung? Und je mehr man hier einsteigt, desto schmutziger mag das Ganze auch werden. Aber dieser Schmutz oder diese Kontamination, genau darin besteht ja der Sinn des Ganzen, und es ist ein politisches Unterfangen. In dieser Gemeinschaft der Praxis können viele Menschen daran beteiligt sein, diese Fakten ans Licht zu bringen. Wir sprechen heute von drei dieser Foren, die vielleicht vor allem mit unserer Arbeit einhergehen oder sichtbar sind. Also die Medien, die offenen Quellen und offenen Quellenrecherche. Und das ist etwas, was wir heute immer mehr sehen. Es gelangt auch in die Mainstream-Medien. Auch in den Ausstellungen sehen wir ja, New York Times, BBC und so weiter, haben diese Techniken und die Technologien, die wir entwickelt haben, aufgegriffen, haben das in die Massenmedien gebracht. Und das ist auch für uns problematisch, denn wir müssen weiter nachdenken über Alternativen, alternative Arten und Weisen, wie wir unser Publikum erreichen, unsere Leserschaft erreichen, die Art und Weise, wie die Beweise dargelegt werden. Und natürlich haben wir da keine Monopolstellung in den Kunsthallen, in den Institutionen der Kunst, der Kultur, werden Arbeiten wie unsere aufgegriffen. Aber andere Praktiker befinden sich heute unter großem Druck. Es geht ja nicht nur darum, ein Werk in eine Galerie hineinzubringen, sondern zu fragen, was ist die Herausforderung? Wie können wir diesen Raum besetzen, die Kunst Produzenten, die Kunstschaffenden, wenn wir hier eine Aussage treffen für den Widerstand der Palästinenser, so wie das zum Beispiel im Mai 2021 in England passiert ist, dann wurde das tatsächlich abgehängt, ja, von der Wand wieder runtergenommen. Also welche Alternativen gibt es in den Museen? Welche Alternativen gibt es zum Beispiel vor den Gerichten? Also hier zum Beispiel der Gerichtssaal, in dem der NSU-Skandal verhandelt wurde. Also welche sind die Institutionen, an denen solche Ereignisse verhandelt werden, und insbesondere, wenn wir nicht der linearen Logik Folge leisten wollen, wie das oftmals zum Beispiel in den Gerichten der Fall ist, sondern wenn wir darüber hinausgehen wollen, welche Möglichkeit eröffnet sich hier für uns? Die politischen Auswirkungen brauchen vielleicht andere Foren, neue Foren, um dies zu verwirklichen. In meiner Einführung habe ich hoffentlich Sie ein wenig mitnehmen können und die Fragen aufwerfen können, die wir tatsächlich nunmehr fragen, weil wir es gelernt haben durch die Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Institutionen, die ihre eigenen Gedanken hineingetragen haben in die Arbeit des Socializing Evidence. Vielen Dank.